Menschen sammeln alles, oder? Käppli, Sneakers, Münzen,
Panini-Bildchen,
Briefmarken. Auf eine Art ist das so ein bisschen ein Gedankenspiel, das jetzt aber irgendwie so zur Realität geworden ist, weil die Menschen machen das und sie kennen Geld dafür aus. Und
vielleicht lassen sich einfach alle verarschen.
Das frage ich mich auch. Mal.
Das Netz. Andere Sites. Andere Sitten.
Du hörst «Das Netz». Wir sind die Redaktion von JournalistInnen, die sich mit Internet-Subkulturen beschäftigt. In dieser Staffel reden wir über NFTs. NFTs, das sind die Krypto-Kunstbildchen, wo gefühlt alle darüber reden, aber niemand so richtig draus kommt. In dieser Folge klären wir erst einmal die Basics und tauchen ein in die eigenartige und faszinierende Internet-Community. Du hörst die erste von drei Folgen zum Thema NFTs. Ich bin Alice und habe diese Folge zusammen mit dem Silvan recherchiert.
ETH ist ja die Abkürzung für Ether. Und das ist ja wiederum quasi die Währung, also die Franken von Ethereum, oder?
Also es ist wie die Währung und Ethereum ist was?
Ist Blockchain, so wie ich es verstanden habe.
Also die Bank.
Die Bank bist ja du selber.
NFTs. Die Abkürzung steht für Non-Fungible Tokens. Aber keine Angst, zu dem kommen wir später noch. Wahrscheinlich hast du auch schon mal von diesem Phänomen gehört. NFTs. Vermutlich im Zusammenhang mit Kryptowährungen oder Celebrities, die sich für viel Geld NFT-Profilbildchen für Twitter gekauft haben. Vielleicht hast du mal von diesen Auktionen gehört, wo Künstler ihre digitalen Bilder für Millionen von Dollars verkauft haben. Von denen hat es letztes Jahr ein paar gegeben. Oder vielleicht hast du Leute in deinem Umfeld, die über NFTs reden, die selber schon mal NFTs gekauft haben. Oder vielleicht kennst du Leute, die Leute kennen, die Leute kennen, die das schon mal gemacht haben. Und wahrscheinlich geht es dir dabei ein bisschen ähnlich wie Silvan und mir vor dieser Recherche. Wir haben nicht wirklich einen Plan gehabt. Wir haben überhaupt keine Erfahrung gehabt mit Kryptowährungen. Und darum haben wir uns für diesen Podcast zuerst einmal so richtig reinnerden. Wir haben viele YouTube-Videos geschaut, wir haben viel gelesen und viel ausprobiert. Aber vor allem haben wir mit Leuten geredet, die in ihrem Leben mit NFTs zu tun haben. Darum müssen wir zuerst einmal eine Frage klären. Was zur Hölle ist ein NFT?
Was schlussendlich bedeutet, dass man davon ableiten kann, was... Okay, nein, okay. Das ist gar nicht so einfach. Das muss ich sagen, es gibt viel Verwirrung darum, was ein NFT ist und was er nicht ist. Und was er aussagt und was er nicht sagt. Und da sind sich, glaube ich, auch Leute, die sich viel mit NFTs beschäftigen, nicht einig.
Das war Alex Kählin. Er ist Journalist und Kunstsammler und beschäftigt sich privat schon seit mehreren Jahren mit NFTs. Also seit einer Zeit, wo eigentlich noch niemand gewusst hat, was das überhaupt ist. Wir haben Alex per Zoom bei sich zuhause interviewt und obwohl es technisch wirklich nicht einfach zu erklären ist, hat er natürlich nochmal einen Anlauf genommen.
Ein NFT ist eine Art digitale Quittung, die aussagt, wer etwas wem verkauft hat. Und darum benutzt man NFTs auch, um eigentlich sagen, wem etwas gehört im digitalen Raum. Und jeder weiß eigentlich, dass das vorher nicht möglich war. Man hat können Dateien auf seinem Computer haben und die sind nicht zu unterscheiden von Dateien, die auf jemand anderem seinem Computer sind. Und es hat eigentlich kein Original gegeben. Und bei NFTs im Bereich von Kunst ist das sicher das Interessante, dass es wie anfängt, authentische und originale und auch rare Kunstwerke zu geben.
Was der Alex meint ist, wenn jetzt zum Beispiel ich einen Song produziere und meiner Kollegin schicke, dann tue ich einfach das MP3-File kopieren und schicke es ihr. Die Datei sieht dann genau gleich aus wie das Original und niemand weiß, welches das jetzt Original ist oder wem das gehört. Bei den NFTs ist das ein bisschen ähnlich. Man kann zwar auch Dateien kopieren und verschicken, aber man kann zu jedem Zeitpunkt genau sagen, welche Datei wem gehört und vor allem, wem das Original gehört. Also falls ich jetzt eines Tages mal berühmt werde, dann steigt natürlich auch der Wert von diesen Kunstwerken, von diesen Songs. Und die Person, die dann mein Originalwerk besitzt, wird vielleicht reich, wer weiß. Rein technisch gesehen ist ein NFT aber keine Datei, sondern wirklich nur die urkundige Quittung, wo drin steht, wem was gehört.
Man hat eins zu eins Analogien zum physischen Kunstwert. Also man kann etwas besitzen, ähnlich wie man ein Ölgemälde besitzt, also eine 1-zu-1 Auflage. Oder man kann etwas besitzen, ähnlich wie Leute einen Linolschnitt oder einen Druck besessen haben in einer 1-zu-10, 1-zu-100, 1-zu-10'000 Auflage. Und durch das ist es natürlich auch wie, kann man es einfach kaufen und es gibt irgendwie einen Markt dafür. Und ich glaube, das sind so die Möglichkeiten, die Leute im Kunstmarkt gesehen haben.
NFT-Kunst bietet auch die Möglichkeit, dass man sich programmieren kann. Das funktioniert dann über einen sogenannten Smart Contract. Das ist ein Mini-Programm, das mit auf die Blockchain geschrieben wird. Dort kann man zum Beispiel programmieren, dass bei jedem Verkauf automatisch ein Teil vom Verkaufspreis zurück zum Creator fließt, also an die Künstlerin oder den Künstler. Und das ist definitiv etwas Neues und Brauchbares für KünstlerInnen. Auf diese Art können sie bei jedem Weiterverkauf von ihren Kunstwerken mitverdienen. Und theoretisch könnten sie so auch direkt an SammlerInnen auf der ganzen Welt verkaufen.
Ich glaube, sie haben ein Stück weit auch eine Demokratisierung des Kunstmarkts interpretiert. Ich finde, dass das, was man so mitbekommt vom Kunstmarkt, sehr zuwider ist. So Galerien, wo ein paar wenige Künstler zu horrenden Preisen verkaufen und viele Künstler, die brotlos bleiben. Ich glaube, das ist das, wo die Leute Hoffnung drin haben, dass es das macht. Ob es das macht, ist durchaus fraglich. Oder haben wir, glaube ich, jetzt schon in den letzten Monaten gesehen, dass es nicht unbedingt zu einem entspannten und demokratisierten Kunstmarkt führt, sondern dass eigentlich Kunstwerke wie Aktien gehandelt werden. Ich weiß nicht, ob das die ursprüngliche Idee war.
Richtig bekannt sind NFT aber erst 2021 geworden. Das war das Jahr, wo als bisher teuerste NFT für 69 Millionen Dollar versteigert worden ist. Und zwar vom Auktionshaus Christie's, wo normalerweise eher bekannt ist für Auktionen von Schmuck oder Gemälde. Und dann hat es natürlich die Promis gegeben, allen voran den Snoop Dogg, den Eminem, aber auch Heidi Klum zum Beispiel, wo sich eigene NFT-Profilbilder gekauft haben und mit denen so ein bisschen rumgeblufft haben im Internet. 2021 war auch das Jahr, wo der Kurs von Ethereum und von anderen Kryptowährungen explodiert ist. Es hat eine regelrechte Goldgräberstimmung geherrscht. Nur ein paar Jahre früher, 2018, hat das noch ganz anders ausgesehen. NFTs, das war damals etwas, für das haben sich nur wirklich technikbegeisterte Leute interessiert. Es war so eine nerdige Internetnische. Aber zu denen hat auch der Alex gehört.
Ich muss ja sagen, zu der Zeit, als ich angefangen habe, die Sachen zu kaufen, war alles auch noch extrem günstig. Es hat überhaupt nicht wehgetan. Es haben sicher Leute gegeben, die gefunden haben, auch wenn du 20 Franken für ein NFT ausgegeben hast, haben sie gefunden, ja, wärst jetzt gescheiter, irgendwie etwas gegessen damit. Aber es sind sicher nicht die Beträge, die heute die Sachen gehandelt werden. Ich glaube, heute interessiert, wie NFT wird werden, würde ich wahrscheinlich nichts kaufen, weil es einfach, um damit umzuspielen, einfach mittlerweile zu teuer ist.
Wir sind an dem Punkt, wenn man es jetzt mit Social Media vergleicht, sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo jeder Facebook hat, aber noch nicht jedem seine Eltern Facebook haben. Ich würde sagen, in meiner Bubble, in meinem Alter in Zürich, 2/3 oder mehr von allen Leuten wissen, was ein NFT ist und jeder 5. hat schon mal einen gekauft.
Okay, das ist jetzt vielleicht dem Alex seine Bubble, aber trotzdem sind NFTs mittlerweile doch sehr vielen Leuten ein Begriff. Und vermutlich kennen es die meisten wirklich aus dem Zusammenhang von den Promi-Profilbildern. Und es hat da wirklich zahlreiche Leute gegeben, die im letzten Jahr mehrere 100'000 Dollar oder Franken ausgegeben haben für so ein Twitter-Profilbild.
Ein typisches NFT-Projekt kommt eigentlich meistens in einer Form von einer Kollektion. Das sind mehrere Tausend bis 10'000 Bilder, die oft computergeneriert sind, aber jedes einzigartig davon ist.
Du hast gerade Silvan gehört. Er hat mit mir zusammen den Podcast recherchiert. Er hat mir die Faszination von diesen NFT-Pixelbildli näher gebracht und hat mir von den CryptoPunks erzählt. Das ist eine sehr bekannte NFT-Kollektion und eines der ersten Projekte, wo das so gemacht hat, mit einer 10'000er-Kollektion von computergenerierten Bildern.
Also man muss sich das so vorstellen, du hast einen Kopf auf einem blauen Hintergrund und das Bild ist 24x24 Pixel groß. Das heisst, es erinnert extrem fest an so ein Gameboy, die Gameboy-Grafik oder also man nennt es Pixel Art oder 8-Bit-Grafik. Du hast eigentlich auf diesen Porträts einfach einen sehr, sehr rudimentären, simplen Kopf, wo ganz unterschiedliche Hautfarben oder Frisuren kann haben oder sonstige Attribute wie eine Zigarette im Maul, eine Pfeife oder eine Sonnenbrille. Dann gibt es noch so ein bisschen speziellere Sachen wie solche, die hellblaue Haut haben. Das sind Aliens oder es gibt Zombies, die haben grüne Haut. Die Attribute spielen insofern eine Rolle, dass sie halt unterschiedlich oft vorkommen. Also die Aliens sind extrem selten. Da gibt es irgendwie 9 auf 10'000. Das ist das Sammlerding. Du kannst Menschen sammeln alles, oder? Käppli, Sneakers, Münzen,
Panini-Bildli,
Briefmarken. Jetzt kannst du halt auch digitale Sachen sammeln und auch als einzige Person besitzen. Und das ist auf eine Art ist das so ein Gedankenspiel, das jetzt aber irgendwie so zur Realität geworden ist, weil die Menschen machen das und sie kennen Geld dafür aus. Und
vielleicht lassen die sich einfach alle verarschen.
Das frage ich mich auch mal.
CryptoPunks, das ist so eins von diesen Projekten, wo mittlerweile so zu den NFT-Klassikern zählt. Am Anfang sind es fast nichts wert gewesen und jetzt werden Millionen dafür gezahlt. Aus diesem Grund werden solche NFT-Klassiker mittlerweile eben auch für andere Sachen benutzt. Ein CryptoPunk ist zum Beispiel mal an die Ukraine gespendet worden als Unterstützung gegen den Krieg. Aber auch das Gegenteil kann passieren. Natürlich können so wertvolle Anlagen auch für Geldwäscherei gebraucht werden. Das kennen wir ja schon aus dem physischen Kunstmarkt. Bei diesen Summen ist das aber auch nicht überraschend.
Das Krasse ist der teuerste, das war im Februar. Der ist für, habt ihr fest, 23,7 Millionen verkauft worden.
Was nochmal?
23,7 Millionen Dollar. Für einen CryptoPunk.
Hast du herausgefunden, warum wir das machen? So viel Geld ausgeben, einfach für ein Bild?
Ich kann mir vorstellen, einerseits einfach den Sammelaspekt oder als Statussymbol, aber für die meisten höchstwahrscheinlich einfach als Geldanlage.
Also ich glaube, man muss ja auch noch sagen dazu, die Leute haben jetzt nicht einfach mega viel Cash oder Millionen auf ihrem Konto. Die zahlen das ja immer in Ether, also in ETH, und das zählt dann halt zum jeweiligen Wechselkurs.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass viele Leute, die viel Geld haben, um für so Prestigeobjekte auszugeben, das Geld auch in diesem Bereich verdient haben und dass das für sie wie Spielgeld ist.
Das war wieder der Alex, unser NFT-Kenner, den du schon am Anfang der Folge gehört hast.
Entweder hat man, sonst ist man in einer sehr komfortablen Situation finanziell oder man hat eben genau mit NFTs, mit Kryptowährungen so viel Geld gemacht und sieht die Zukunft drin und hat, blöd gesagt, einfach einen anderen Bezug zu dem Geld. Darum, ich kann es schon verstehen, dass man für das viel Geld ausgibt, weil es gibt im Moment auch noch sehr wenig Sachen, wo man Geld dafür ausgeben kann, mit seinen Kryptowährungen. NFTs sind am Schluss einfach recht wenig. Also es ist eigentlich, was wirklich da ist, Technologie, die neu ist, ist sehr wenig. Es ist etwas sehr Kleines und alles drumherum sind Gedankenspiele, die man damit macht. NFTs behaupten eigentlich, sie können zeigen, wem was gehört, aber eigentlich können sie nicht mal das. Sie können nur sagen, wer was wem verkauft hat. Weil es gibt ja keine zentrale Organisation, die prüft, ob dir gehört, was du als NFT verkaufen willst. Am Schluss ist es einfach ist wie eine Kritik im Mikro, wo du aufschaut, dass du das von ihnen gekauft hast. Und ob der Mikro das gehört hat, was du von ihnen gekauft hast, das weißt du nicht. NFTs ist wirklich viel passiert, viel mehr als in der Technologie passiert in den Köpfen der Leute.
Fassen wir kurz zusammen. Technisch ist ein NFT eine digitale Quittung. Neu an dem ist, dass Besitz im digitalen Raum kann zugeordnet werden kann. Das hat man so vorher nicht können. Und aus dem Grund ist es auch interessant für den Kunstmarkt und für digitale Kunst allgemein. Bekannte NFT-Projekte sind oft Kollektionen aus mehreren tausend Bildern. Zum Beispiel CryptoPunks oder die Bored Apes. Die einzelnen Bilder haben so verschiedene Eigenschaften, wo je nach Seltenheit von diesen Eigenschaften das Bild mehr oder weniger wertvoll macht. Über Über ein Thema haben wir bis jetzt absichtlich noch nicht so geredet. Das sind Blockchains. Ich weiss, das ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade dein Lieblingsthema. Aber es hilft eben mega fest, einfach ein paar Grundlagen zu verstehen. Also mach dich bereit, jetzt kommt ein kurzer Theorieblock, und zwar vom Silvan.
Blockchain ist eine Technologie, die du dir am besten als Netzwerk von Computern vorstellst, wo zum Beispiel finanzielle Transaktionen dokumentieren, aber auch verifizieren. Wenn du zum Beispiel bei einer Bank einen Franken einer anderen Person überweisen willst, schau deine Bank nach, ob du das Geld wirklich hast. Und wenn ja, dann gibt sie es weiter und ändert das dann in ihrem System. Die Blockchain muss man sich als Netzwerk von unzähligen Buchhalterinnen vorstellen, die ständig mitbuchhalten. Wenn du jetzt ein ETH einer anderen Person überweisen willst, wird in die grosse Runde gefragt, ob du das eine ETH besitzt. Und wenn ja, dann wird es überwiesen. Und alle BuchhalterInnen schreiben wieder fleissig mit. Wenn jemand falsch buchhaltet, fällt das durch die Mehrheit schnell auf und man kann das wieder richtigstellen. Das nennt man dann Dezentralität. Anstatt eine zentrale Bank hast du dein Geld selber bei dir und du hast aber all die Prüfstellen in Form von Computern, die darüber Buch führen. Die Transaktionen werden immer zusammen in Blöcke dokumentiert. Die Blöcke enthalten aber auch einen kryptografischen Hinweis auf den letzten vorhergehenden Block. Den nennt man dann Hash, den Hinweis. So ist jeder Block miteinander verbunden und deswegen wird es auch eine Kette genannt, eine Blockchain. Das stellt sicher, dass man nicht alte Transaktionen aus alten Blöcken unbemerkt ändern kann, weil das wird den Hash von diesem Block ändern und mit dem Hash den vom nächsten und bis in den letzten und das wird natürlich sofort auffallen.
Yes, du hast es geschafft. Und keine Angst, wenn du jetzt nicht jedes Detail verstanden hast. Wir kommen in der nächsten Folge noch darauf zurück. NFTs sind definitiv ein Hype. In den letzten paar Monaten haben sich aber nicht nur KünstlerInnen, Promis und Trader von diesen Bildchen anstecken lassen. NFTs gibt es auch noch in ganz anderen Formen. Luxusmarken wie Gucci oder Dolce & Gabbana haben virtuelle NFT-Kollektionen gelauncht. Von Adidas gibt es virtuelle Hoodies und Caps. Man kann sich mittlerweile sogar einen eigenen NFT-Avatar kaufen. Oder es gibt Landparzellen im Metaverse. Aber auch Schweizer Firmen mischen mit. Der Fußballclub BSC Young Boys zum Beispiel verkauft NFT-Spielerkarten. So ein bisschen wie digitale Panini-Bildchen. Und sogar die Schweizerische Post hat ein NFT-Projekt lanciert. Letztes Jahr sind NFT-Briefmarken, die Crypto-Stamps, auf den Markt gekommen.
Die Swiss Crypto Stamps ist ein fort wie warme Weckli. Also wir haben innerhalb von wenigen Stunden ist die Marke ausverkauft gewesen. Also wir reden da von einem knappen halben Tag.
Du hast gerade Jacqueline Bühlmann gehört. Sie ist Mediensprecherin bei der Post und hat uns erklärt, wie die Crypto Stamps, also die NFT Briefmarken, genau funktionieren.
Also die Swiss Crypto Stamp sieht auf den ersten Blick aus wie eine herkömmliche Briefmarke und hat einen Sonderblock. Sie ist selbstklebend, zeigt das Matterhorn oder Mond auf blauem Hintergrund und sie hat einen Taxwert von 8,90 Franken. Wie jede andere Briefmarke auch, kann der Besitzer oder Besitzerin sie zum Frankieren von Postsendungen verwenden. Die eigentliche Krypto-Briefmarke ist aber digital. Sie ist ein digitales Sammlerstück und weil jede physische Swiss Crypto Stamp ist ein Zugang zu einer digitalen Briefmarke, wo Blockchain in dem Sinn gespeichert ist.
Wie funktioniert das jetzt genau? Also ich komme an den Schalter und kaufe die Marke und wie komme ich dann zu meiner Kryptomarke?
Es ist so, wer eine Swiss Crypto Stamp kauft, muss den digitalen Zwilling von dieser physischen Briefmarke zuerst online aufdecken. Das klappt via QR-Code, der neben der physischen Briefmarke aufgedruckt ist. Man muss dort den Code scannen und kann seine digitale Kryptobriefmarke online anschauen. Das Besondere daran ist, die digitale Kryptobriefmarke gibt es in 13 verschiedenen Sujets. Es gibt Sujets, die häufiger vorkommen, aber auch Sujets, die viel seltener und darum auch begehrter sind. Es gibt 65'000 vom häufigsten digitalen Sujet, aber nur gerade 50 Exemplare vom seltensten Sujet.
Das häufigste Sujet bei den Kryptobriefmarken ist das Matterhorn. Je nach Briefmarke sind aber dann andere Berge drauf. Am seltensten und am wertvollsten ist zum Beispiel der Pilatus mit einem Drachensternbild im Himmel. Und das ist schon noch recht witzig. Also die Kryptobriefmarke ist ein Sammlerstück. Sie hat verschiedene Attribute. Das kennen wir. Das ist so ähnlich wie bei anderen NFT-Sammlerkollektionen. Neu ist jetzt aber die Kombination mit dem physischen Teil. Man muss zuerst den QR-Code scannen und erst dann sieht man, ob man ein seltenes NFT verwünscht hat oder nicht. Rein technisch gesehen ist es aber bis jetzt nur ein Link zu einem Bild. Also wie wird die Crypto-Stamp jetzt genau zum NFT?
Also das Handeln und das Weiterverkaufen ist eigentlich nicht mehr die Sache der Post. Wir sind ich zuständig für Briefmarken rauszugeben und wie auch bei herkömmlichen Marken haben wir dann auch keinen Einfluss mehr, wie die gehandelt wird oder auf die Karte gestellt wird und so weiter. Und das ist auch bei der Swiss Crypto Stamp der Fall. Aber wir empfehlen einfach den Leuten, dass sie sich informieren, wie dass man mit so Produkten handelt und sich vor allem einfach auf diesen Plattformen informieren, wie dass man das macht.
Die Post selber erklärt es also nicht. Aber auf der FAQ-Section auf der Website von der Post habe ich eine Anleitung gefunden. Ich muss die digitale Briefmarke zuerst in ein Wallet transferieren, bevor man es auf NFT-Plattformen handeln kann. Ich habe mal nachgeschaut. Auf OpenSea, das ist so die bekannteste NFT-Plattform, findet man ein paar Schweizer Krypto-Briefmarken, die gehandelt werden. Aber nur 13. Auf Ricardo, zum Vergleich, sind es fast 500. Als Fazit könnte man sagen, die Crypto-Stamp war sicher ein super PR-Move von der Post. Sie haben wahrscheinlich neue Zielgruppen erschlossen und den Leuten gefällt die Idee. In der Praxis sind sie aber noch nicht wirklich ready fürs Handling. Am Schluss landen dann die meisten Crypto-Stamps doch einfach wieder auf Ricardo anstatt auf der richtigen NFT-Plattformen. Das zeigt halt, dass die Technologie gleich noch ein bisschen zu kompliziert ist für den Alltag von vielen Leuten.
Wenn du schon ein Wallet angelegt hast, ist die eigentliche Transaktion mega einfach. Du klickst dich einfach durch, erklärst dich einverstanden und am Schluss fühlt es sich eigentlich so an, als würdest du etwas im Internet kaufen. Ganz normal.
Okay, wenn man sich jetzt vor all dem gleich nicht abschrecken lässt, dann ist es durchaus machbar. Der Silvan hat es für uns ausprobiert. Er hat sich auf einer Handelsplattform ein NFT gekauft und mir erklärt, wie er dabei vorgegangen ist.
Ich habe zuerst einfach mal die normalen Marktplätze angeschaut, wie zum Beispiel OpenSea, wo eigentlich die meisten NFTs gehandelt werden. Ich habe mich aber eben auch sonst ein bisschen über NFTs und Krypto informiert und dann auch gemerkt, dass ich eigentlich nicht auf Ethereum kaufen will, weil Ethereum eine Blockchain ist, die unglaublich viel Strom verbraucht. Und habe mich dann für Tezos entschieden, weil ich das schon auf gewissen Foren so als Alternative gehört habe, wo dafür aber auch so ein bisschen kleinere KünstlerInnen und so unterwegs sind. Es fühlt sich so ein bisschen wie der kleinere Kunstmarkt an und nicht gerade die Art Basel von den NFTs.
Okay, so ein bisschen ein Indie-Marktplatz für NFTs.
Genau, Indie ist das richtige Wort. Ich habe mich dann ja entschieden, dass ich Tezos kaufe und da musste ich mich irgendwie zuerst mal damit befassen, wo bekomme ich das? Wie bekomme ich das auf meinem PC etc.? Und habe dann eine von diesen Wallets installiert. Also das ist eigentlich der Ort, wo deine Kryptowährung dann gespeichert wird. Ich habe dann so eine Browser-Extension runtergeladen, namens Temple, wo ich dann auch verschiedene, also so eine Passphrase bekommen habe, aus irgendwie 11 Wörter, die völlig random sind, die ich mir haben aufschreiben. Und wenn die verloren gehen, dann werde ich dort nie mehr reinkommen. Und es gibt auch keine Sicherheitsfragen, wie was war der Name von deinem ersten Büsi oder so.
Also wenn du das Passwort, die 11 random Wörter, wenn du den Schlüssel zu deinem Portemonnaie verlierst, dann ist er verloren. Dann kann dir niemand helfen. Keine Polizei, kein Gott, keine Weltregierung, kein Krypto-Gott. Es ist einfach weg.
Genau, weil du bist deine eigene Bank. Und wenn die Bank ihr Geld verliert, ja.
Okay, ja. Also pass auf.
Ich passe auf.
Was hast du gemacht, damit du das nicht verlierst?
Ich habe es gescreenshottet. Und ich habe es noch zusätzlich in mein Notizbuch reingeschrieben.
Das könnte man jetzt aber in sich lauern.
Ja, und es ist auch, also sie sagen immer, schreib es dir auf. Ich glaube, kein digitaler Sicherheitsexperte würde dir jemals empfehlen, ein Passwort nicht mehr aufzuschreiben.
Okay, das kann man durchaus hinterfragen, aber wir lassen das jetzt mal so stehen. Und dann hast du Kryptowährungen gekauft, nehme
ich
an.
Genau, nachdem ich die Wallet angelegt habe, habe ich mit meiner Kreditkarte für 50 Franken Tesos gekauft. Das sind rund 20. Muss aber auch sagen, dass die 20 Tesos, die ich gekauft habe, jetzt noch 30 Franken wert sind. Und es sind noch nicht so viele Tage vergangen. Es sind sehr, sehr grosse Schwankungen. So gross, dass sie während der Transaktion immer angezeigt werden, dass es updated und dort schon Schwankungen hat. Ja.
Also währenddem du die Kryptowährung kaufst, während dem Kaufprozess selber, schwankt es eigentlich schon?
Genau.
Okay, ja, cool. Vertrauenswürdig.
Ja, und ich bin voll drauf reingehauen. Also wäre ich jetzt ein Krypto-Investor, ich hätte gross Minus gemacht.
Okay, aber deine Motivation ist jetzt auch nicht, zum mega Cash machen. Du hast einfach etwas Cooles wollen, was dir gefällt. Und also wie hat denn der Kauf an sich funktioniert?
Wenn du schon eine Wallet angelegt hast, ist die eigentliche Transaktion mega einfach. Du klickst dich einfach durch, erklärst dich einverstanden und am Schluss fühlt es sich eigentlich so an, als würdest du etwas im Internet kaufen, ganz normal. Und nachher hast du in deiner Wallet und dem Sammlerstück den Token, der auf das Kunstwerk hinweist. Ich merke gerade, die Besitzerkunde gibt mir relativ wenig. Das Einzige, also was mir jetzt so ein bisschen bleibt, ist, hey, ich habe einen coolen Künstler unterstützt, der Sachen macht, die mir gefallen. Und mit dem kann ich gut leben und das mache ich auch gerne.
Und wie viel Geld hast du ausgegeben?
Es ist mir jetzt fast peinlich, dass ich sage, unterstützt. Es hat 1,60 gekostet. 1,60 Franken, 1 Tesos.
Du hast gehört, das mit diesen 1,60 Franken war jetzt eher harmlos gewesen. Die krassen Projekte laufen natürlich etwas anders ab. Und dort geht es dann schnell um Beiträge von mehreren Tausend oder sogar Millionen Franken oder Dollar. Im Mai zum Beispiel hat ein neues Metaverse gelauncht. Dort sind Landparzellen als NFTs verkauft worden. Die Firma dahinter, Yuga Labs, hat mit dem in einer Nacht Kryptos im Wert von 300 Millionen Dollars verdient. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Du merkst, das Thema ist recht crazy. Und wir sind erst am Anfang. Es gibt viele Leute, die echt viel Zeit mit NFTs verbringen.
Oder du bist nie offline, du bist immer online. Du hast nicht, stehst auf und du bist gerade bang. Du bist gerade, ich stehe auf aus meinem Bett, ich laufe von meinem Bett, stelle meinen PC ein. Und das Erste, was es macht, ist, Discord poppt auf. Und dort sind 1000 Pings.
Du hast gerade Nino gehört. Er ist ein professioneller Trader, der mit dem Kaufen und Verkaufen von NFTs Geld verdient. In der nächsten Folge schauen wir uns nämlich die Online-Communities rund um NFTs genauer an.
Was ich wahrnehme, ist, dass sie alle übereuphorisch sind und nicht sehr kritikfähig. Es gibt nur, entweder du bist dafür oder du bist dagegen. Und das ist so etwas, was ich so wahrnehme und was ich in beide Richtungen ein bisschen schwierig finde.
Falls du Anregungen oder Fragen an uns hast, kannst du uns sehr gerne ein Mail machen an redaktion@das-netz.ch.
Das Netz. Andere Sites, andere Sitten.
Das war ein Podcast von Das Netz. Am Mikrofon bin ich, Alice, und ich habe die Folge zusammen mit dem Silvan recherchiert und produziert. Die Musik, die du gehört hast, ist von Ricardo von der Sunflower Music Group.